Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Podcast-Reihe des Dietz Verlags. Jalla Deutschland, wir müssen reden. Gastgeberin Suat Lamrobal ist Beamtin in der Ausländerbehörde, Dozentin für interkulturelle Kompetenz und Autorin des Buches Jalla Deutschland, wir müssen reden. Im Podcast spricht sie mit ihren Gästen über Integration, Migration und Rassismus in Deutschland und zeigt, wie es besser gehen könnte. Heute mit dem Asylrechtsanwalt Jens Diekmann. Er ist Mitglied der Fachkommission Asyl von Amnesty International und des Beirats der Refugee Law Clinic, RLC. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu einer erneuten Folge Jalla Deutschland, wir müssen reden. Mein Name ist Suat Lamrobal. Ja, über was wir auf jeden Fall reden müssen und tatsächlich viel, viel mehr ist das Aufenthalts- und Asylgesetz. Das wissen wir jetzt wahrscheinlich noch mehr durch die Folge ZDF Royal, wo Herr Böhmermann sich auch der Problematik angenommen hat. Ich bin ganz froh, dass ich da als Expertin auch mitwirken konnte. Für all diejenigen, die sich für das Interview interessieren, können über YouTube den Kanal ZDF Royal auf dieses Video zugreifen. Ja, wir sehen, es ist ganz, ganz viel ausgelöst worden. Und wenn ich an das Aufenthalts- und Asylgesetz denke, dann muss ich automatisch an eine Person denken, und zwar Herrn Jens Diekmann, der ist Rechtsanwalt für Aufenthalts- und Asylgesetz. Und nicht nur das, sondern ganz, ganz aktiv in der Migration- und Integrationsarbeit. Er ist für viele Kommunen, kommunale Integrationszentren und auch gerade für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe eine riesige Stütze durch seine Weiterbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen, die er so anbietet. Und deshalb bin ich total froh, dass wir heute miteinander reden können. Herzlich willkommen, Jens, und danke, dass du heute mit dabei bist.
Ja, ich danke für die Einladung und für die so freundliche Begrüßung. Freue mich auf das Gespräch.
Ja, also es ist jetzt im Grunde genommen nichts Neues, aber vor allem seit wenigen Tagen explodiert das Thema im Netz. Wir hören von ganz, ganz vielen Überlastungen. Wir haben auf der einen Seite Betroffene selbst, die sich darüber beklagen. Wir haben aber auch Mitarbeiterinnen aus den Behörden. Also nicht, dass ich selbst eine wäre, aber die auch das Thema beklagen und sagen, wir können einfach nicht mehr, wir sind sozusagen am Ende unserer Kapazitäten. Jetzt würde ich gerne dich fragen, du bist schon so viele Jahre dabei, wie nimmst du das ganze Thema der Überlastung wahr und was hat sich vielleicht innerhalb der letzten Jahre aus deiner Sicht verändert?
Ja, vielen Dank. Es ist tatsächlich ein Thema, was mich die gesamte Zeit meiner Tätigkeit begleitet. Ich mache das ehrenamtlich. Als Student habe ich angefangen seit Anfang der 90er Jahre, seit Mitte der 90er Jahre als Rechtsanwalt. Und es war immer, immer ein Problem, auch in den 90er Jahren schon. Das hat damals bereits etwas damit zu tun gehabt, dass nach meiner Wahrnehmung Ausländerbehörden nicht nur angemessen, nicht nur unzureichend ausgestattet waren damals schon personell, sondern eben auch immer einen besonders hohen Krankenstand hatten, eine besonders hohe Abwesenheitsquote, was immer schon zu langen Laufzeiten geführt hat. Und wir haben natürlich ab 2015, wo die Zahlen der Menschen, die Schutz suchten in Deutschland, so stark angestiegen sind, noch einmal eine Sondersituation gehabt. Und auf diese Sondersituation kam jetzt noch in direkter Folge die Corona-Situation obendrauf, die noch einmal zu einer Anspannung der Arbeitssituation geführt hat. Corona hat bewirkt, dass die Menschen nicht mehr in die Ämter gehen konnten. Das heißt, die Kommunikation zwischen der Behörde und den Menschen, die dort angewiesen waren, in kurzer Folge Bescheinigungen oder abzuholen oder Anträge abzugeben. Diese Kommunikation brach vollkommen auseinander. Und jetzt haben wir durch den Ukraine-Krieg die letzte Steigerung dieser Belastung. Es wird auf verschiedenen Ebenen beklagt, die Flüchtlingsräte vor allen Dingen auch prominent auf politischer Ebene. Die Flüchtlingsräte beklagen dies seit vielen Monaten, dass Menschen dadurch, dass ihnen nicht rechtzeitig ihr verbrieftes Recht im wörtlichen Sinne in die Hand gedrückt wird, Rechte verloren gehen. Anträge auf Kindergeld können nicht bearbeitet werden, Jobcenterleistung, Arbeitsförderung. Vieles hängt nach dem Gesetzeswortlaut am Besitz, allen Ernstes, am Besitz einer solchen Bescheinigung. Und das ist natürlich ein desolater Zustand, der eine lange Tradition hat, aber heute schlimmer denn je.
Okay, ja, das ist im Grunde genommen genau das, was auch wahrgenommen wird, was uns zugetragen wurde, auch im Internet. Jetzt ist es ja tatsächlich so, das hast du gerade auch kurz angedeutet, dass von dieser Entscheidung ganz, ganz viel abhängt. Wir haben immer wieder Berichte von Betroffenen, die sagen, ich kann beispielsweise einer Tätigkeit nicht nachgehen, weil meine Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert wird. Mein Arbeitgeber ist beispielsweise mit einer Fiktionsbescheinigung so nicht einverstanden. Und es gibt keine Möglichkeit mehr in irgendeiner Form mit der Behörde in Kontakt zu treten. Gibt es irgendeine Möglichkeit für Menschen, darauf zu reagieren, wenn halt so starke Auswirkungen oder negative Auswirkungen zu befürchten sind?
Es gibt aus verwaltungsrechtlicher oder auch aus anwaltlicher Perspektive zwei Instrumente, die uns eigentlich da zur Verfügung stehen. Zum einen ist es das Instrument der Untätigkeitsklage. Das ist eine allgemeine Klageform, die gilt für alle Arten von Verwaltung. Ob das jetzt Bauamt ist, Umweltbehörde oder eben auch eine Ausländerbehörde, gibt es eine Vorschrift in der Verwaltungsgerichtsordnung, ein § 75 Verwaltungsgerichtsordnung, der besagt, wenn ich einen Antrag gestellt habe, das heißt, wenn der anhängig ist, wie man sagt, wenn der bei der Behörde auf dem Tisch liegt und ich ihn vollständig begründet habe, das heißt, alle Unterlagen aus meiner Sicht, die für eine Entscheidung vorliegen sollten, vorliegen, dann hat die Behörde 3 Monate Zeit, um Ja zu sagen, Nein zu sagen oder mir zu sagen, was sie noch braucht, um eine dieser Entscheidungen zu fällen. So. Und wenn diese 3 Monate um sind, dann sollte man eine letzte Frist setzen, eine Frist, wir machen immer eine 3-Wochen-Frist, wo wir der Behörde ankündigen, dass wir, wenn jetzt nach 3 Wochen immer noch nichts passiert ist, dass wir dann an das örtlich zuständige Verwaltungsgericht gehen und eine solche Klage einreichen. Mit dieser Klage wollen wir erreichen, dass unser Antrag beschieden wird, und das ist ein Druckmittel. Ich erlebe das in der Praxis sehr oft, dass sobald dann eine solche Klage auf dem Tisch liegt, dann wird plötzlich die Akte in die Hand genommen, dann passiert was. Und oft muss das Gericht gar nicht entscheiden, weil die Klage an sich ist der Weckruf. Das ist das eine Instrument. Aber wie schon gesagt, 3 Monate und Fristen und Ankündigen und dann liegt das bei Gericht, das ist natürlich nichts, was für eine eilige, eine drängende Situation wirklich tauglich scheint. Deswegen haben wir ein zweites Instrument für die wirklich eiligen Dinge. Das sind sogenannte Eilanträge. Ein Eilantrag beim Verwaltungsgericht. Da muss man darlegen, aus welcher Vorschrift man meint, einen Anspruch jetzt hier und sofort zu haben. Und man muss das sogenannte Eilbedürfnis darlegen. Und das ist zum Beispiel genau das, was du gesagt hast, diese Situation, dass man ein Arbeitsangebot hat, dass der Arbeitgeber sagt, so, ich gebe Ihnen jetzt noch 2 Wochen Zeit und dann will ich wissen, ob es klappt oder nicht klappt. Wenn man so eine Aussage hat, eine E-Mail, eine Telefonnotiz, irgendetwas, dann kann man einen solchen Eilantrag machen und darlegen, dass, wenn das jetzt nicht schnell entschieden wird, dass dann fundamentale Rechte von mir auf meine freie Arbeitsplatzwahl, auf mein eigenes Einkommen, auf Sozialhilfefreiheit beschädigt wird. Und das funktioniert tatsächlich auch, die Gerichte machen da mit, sage ich mal. Das funktioniert auch tatsächlich mit einer schnellen Reaktion der Justiz. Und in der Praxis, ähnlich wie bei der Untätigkeitsklage, das ist ein Weckruf. Auch ein Eilantrag ist ein Weckruf. Und oft genug helfen die Behörden dann ab, ziehen die Akte ganz unten aus dem Stapel und helfen ab. Und dann hat die Sache sich gelöst.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, sie ziehen die Akte ganz unten aus dem Stapel. Jetzt kann natürlich auch Behörden hingehen und sagen, okay, warum wird jetzt eigentlich noch mehr Druck auf uns ausgeübt? Wir sind doch sowieso schon total überlastet. Das ist natürlich auch eine Sache, die muss man irgendwie immer berücksichtigen bei der Sache und sagen, okay, uns wäre jetzt doch eher geholfen, wenn wir mehr Personal kriegen würden, wo auch immer dieses Personal herkommt. Und dann würde es gar nicht erst zu diesen Problemen geben. Also man merkt immer wieder, dass die Schuld hin und her geschoben wird. Aber im Endeffekt, glaube ich, sollte das Ziel ja sein, einfach, dass vor allem wahrscheinlich den Betroffenen geholfen wird. Ich weiß nicht, wie sozusagen deine Perspektive ist.
Ich bin selbstverständlich beruflich parteiisch und meine ganze Sorge gilt den Klienten in ihrer Notsituation. Und als steuerzahlender Bürger sage ich schlicht und ergreifend, der Staat ist der Staat, der hat die Verantwortung, wenn es irgendwo brennt, dann auch im Zweifel auszuhelfen. Ja, dann müssen eben aus anderen Ämtern Menschen abgeordnet werden oder es müssen kurzzeitige Verträge abgeschlossen werden. Wir haben hier zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen bei manchen Behörden die Lösung, dass JurastudentInnen nach dem ersten Staatsexamen für eine gewisse Zeit mit Zeitverträgen eingestellt werden und den SachbearbeiterInnen der Behörden dort aushelfen. Nicht? Das sind alles Provisorien, aber wenn es eben brennt an einer Stelle, dann muss eben da auch ausgeholfen werden. Der zweite Aspekt, den ich nun auch seit vielen Jahren immer so im Blick habe, und da habe ich durchaus absolute Sympathie auch für die Mitarbeitenden in den Behörden. Ich glaube, dass viele Behörden in einer Zeit wie der unsrigen, wo endgültig angekommen ist, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, dass die Attraktivität der Arbeit in Ausländerbehörden als Orte, wo Diversität gelebt wird in dieser Gesellschaft, attraktiver gemacht werden müssen. Ich habe oft den Eindruck, dass Menschen nach 1-2 Jahren abwandern aus den Ausländerbehörden in andere Behörden, weil eben der Druck, die Arbeitsbelastung dort eben auch sehr stark ist. Und auch das wäre ein Aspekt. Wirkliche Willkommenskultur auch in der Amtsführung, in der Gestaltung von Arbeit dort sichtbar zu machen. Das ist echt eine Aufgabe, die wir wirklich haben.
Absolut. Also das, was du gerade beschrieben hast, dass die Mitarbeiterinnen leider nicht lange bleiben, das ist etwas, was ich sozusagen aus meiner Praxis auch bestätigen kann. Ich glaube, ein weiterer Aspekt, der auch einfach dazugekommen ist innerhalb der letzten Jahre vor allem, ist die ständigen Veränderungen in Bezug auf das Gesetz. Also es ist wirklich eine Challenge, es ist ein komplexes Gesetz und viele Mitarbeiterinnen sagen sich auch, also einmal rein quantitativ der Aufwand, dann qualitativ, auch fachlich ist es eine absolute Challenge. Und ja, man holt sich viele Leute dazu, das nehme ich auch wahr, aber ich nehme eher wahr, dass die Zeitverträge entweder Menschen zur Verfügung gestellt werden, die als Sicherheitsleute vor der Türe agieren oder die einfach bei ja einfachen administrativen Tätigkeiten helfen. Das ist sozusagen meine Wahrnehmung. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, die du gerade geschildert hast, kann das natürlich auch das Problem mehr oder weniger lösen oder zumindest kurzfristig ein bisschen aushelfen. Ja, was immer wieder als Argument fällt, und das kann ich natürlich auch in der einen oder anderen Situation ein bisschen bestätigen, ist, dass die Krisen, aber natürlich auch der Krieg, der momentan leider geführt wird, zu enormen Überlastungen noch beigetragen haben. Mich würde interessieren, wenn wir jetzt gerade speziell über den Ukraine-Krieg sprechen, wie hat sich deine Arbeit tatsächlich dadurch verändert, beziehungsweise welche Fälle landen dann tatsächlich bei dir in deiner Kanzlei?
Ja, bin sehr dankbar für diese Frage, weil tatsächlich das ganz unterschiedliche Aspekte hat, diese Ukraine-Krise. Auf der einen Seite muss man sich das mal wirklich vergegenwärtigen. Wir haben seit dem 24. Februar, seit dem Beginn dieses völkerrechtswidrigen Angriffskrieges gegen die Ukraine, über 1 Million Menschen, die in Deutschland im Ausländerzentralregister neu registriert sind. Das sind nicht einmal alle Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, weil die Menschen aus der Ukraine ja visafrei einreisen dürfen bis zu 90 Tage und nicht jeder, der kommt, lässt sich auch gleich irgendwo registrieren. Das heißt, 1 Million plus X. Gleichzeitig haben wir bis zum heutigen Tag bereits über 650.000 positiv beschiedene Anträge auf Aufenthaltserlaubnis. Das muss man sich erstmal vorstellen. Das heißt, es ist wirklich unter unglaublichem Druck in ganz kurzer Zeit mit einem Paragraphen im Aufenthaltsgesetz, den kein Mensch vorher kannte, das ist dieser Paragraph 24, da geht es um diese Schutzersuchen aufgrund einer Richtlinie der Europäischen Union in solchen Krisenzeiten, die ist zum ersten Mal aktiviert worden, diese Vorschrift, seit 20 Jahren. Neue Vorschrift, neue Verfahren, 1 Million Menschen und es sind über 650.000 Anträge positiv beschieden worden. Menschen aus der Ukraine, die in diese Vorschrift fallen, die landen nicht beim Anwalt. Das funktioniert. Das, was meine Arbeit im Moment ausmacht im Kontext Ukraine, das sind die sogenannten Drittstaatsangehörigen. Das sind die Menschen aus anderen Ländern, die in der Ukraine auf was für einen Grund auch immer gelebt haben. Die haben gearbeitet, die haben dort studiert. Wir haben Tausende von Studierenden aus allen Herren Ländern dieser Welt, die in der Ukraine studiert haben, die genauso vor diesem Krieg fliehen mussten wie die ukrainischen Staatsangehörigen selbst. Diese Gruppe machen zwischen 3-5% nur der antragstellenden Menschen aus und sie machen 90% meiner Zeit aus, beziehungsweise auch der Beratungsstellen.
Warum ist das so? Was ist das Problem genau bei der Zielgruppe?
Da sind wir wieder bei der Frage, wie geht Politik um mit Verwaltung? Neue Vorschrift. In dieser Vorschrift steht nichts von Drittstaatsangehörigen drin. Das heißt, die ganzen Regeln, denen Drittstaatsangehörige behandelt werden, das basiert auf 20, 30-seitigen Briefen des Bundesinnenministeriums, die von Berlin aus in die Republik geschickt wurden. Und eigentlich hätten es die Bundesländer übersetzen müssen durch Erlasse für ihre Ausländerbehörden vor Ort. Und das ist nicht geschehen. Was hat NRW gemacht? Copy-Paste. Einfach Copy-Paste. Den Brief vom Innenministerium einfach den Ausländerbehörden auf den Tisch geknallt. Und die Ausländerbehörden müssen jetzt bei der Frage, ob sie einen Drittstaatsangehörigen Menschen aus irgendeinem asiatischen oder afrikanischen Land, der in der Ukraine studiert hat, ob der in Deutschland bleiben darf, da muss eine Ausländerbehörde prüfen, wie denn die Rückkehrperspektive dieses Menschen aus dem westafrikanischen Staat XY wäre. Das heißt, die Ausländerbehörde muss in diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen Stress herkunftslandbezogene Dinge prüfen und erwägen. Das macht die Ausländerbehörde in Deutschland seit über 30 Jahren nicht mehr. Für Zielstaat, für herkunftslandbezogene Dinge ist das Bundesamt für Migration eigentlich zuständig.
Verstehe.
Das heißt, die Ausländerbehörde hat von einem Tag auf den anderen Dinge auf den Tisch geknallt bekommen von der Politik, für die sie weder qualifiziert noch Ressourcen hat. Und das führt im Ende dazu, dass sehr viel angreifbare, sehr viel negative Entscheidungen da kommen, sehr viel Ungerechtigkeit passiert. Das Land NRW hat jetzt einen neuen Erlass gemacht für die Studierenden, um ihnen eine Perspektive als Student in NRW zu bieten. Die kriegen jetzt ein Jahr Zeit, um die Voraussetzungen prüfen zu lassen. Das ist gut. Aber Ende Oktober, mehr als ein halbes Jahr zu spät. Also da sind Defizite bei der Politik, den Ausländerbehörden Instrumente an die Hand zu geben für die Drittstaatsangehörigen, die praktisch funktionieren. Und das ist der Vorwurf, den man letztlich machen kann. Und ganz, ganz offen, ich habe den Eindruck, dass eine kritische Gruppe von 3-5% nicht groß genug ist in dieser Republik, um Druck aufzubauen.
Das wäre meine nächste Frage. Warum wird das nicht diskutiert? Aber es ist wahrscheinlich, weil die Zielgruppe einfach viel zu klein oder die Personengruppe, über die wir sprechen, viel, viel zu klein ist. Jetzt haben wir beide ja auch also 2015, 16 viel zusammengearbeitet, einige Veranstaltungen zusammen umgesetzt. Also eine meiner besten Veranstaltungen, seitdem ich in der Migrationsarbeit bin, ist tatsächlich das Thema zum neuen Integrationsgesetz, als wir in die Unterkünfte gemeinsam gegangen sind und die Menschen einfach aufgeklärt haben. Also ich habe immer noch die Menschen vor Augen, die so dankbar waren und wir haben in unterschiedlichen Sprachen übersetzt. Also das war etwas, was sozusagen irgendwie nicht wirklich selbstverständlich war und ein riesiger Bedarf. Also ich kann mir vorstellen, dass der heute nach wie vor da ist. Und gerade weil ich weiß, dass du in der Zeit und sicherlich auch die Zeit davor sehr, sehr aktiv warst. Ich höre immer ganz, ganz viele Stimmen, die sagen, ja, irgendwie ist das so eine Art Ungleichbehandlung, wie früher mit denen, also zu der Zeit 2015, 16 mit den Geflüchteten umgegangen wurde und heute mit den Menschen aus der Ukraine, dass man sagt, okay, die Menschen aus der Ukraine sind gewissermaßen die Privilegierteren. Ich weiß nicht, wie stehst du zu dem Thema?
Auf den ersten Blick könnte man jetzt auf die Idee kommen und sagen, das klappt doch so super mit den ukrainischen Staatsangehörigen. Lasst uns das einfach 1:1 übertragen auf die anderen Geflüchteten. Was ist denn das Charakteristikum? Was ist das, was unseren Umgang mit der Ukraine ausmacht? Die dürfen alle legal einreisen. Die kommen nicht über die grüne Grenze mit geh- oder verfälschten Papieren, wie auch immer in irgendwelchen LKWs. Die reisen ein mit ihrem eigenen Pass, mit ihren eigenen Papieren, halten sich rechtmäßig hier auf. Sie haben ab Tag 1 Zugang zum Arbeitsmarkt, selbstständig und selbstständig. Sie haben damit Zugang zu Jobcenterleistungen ab Tag 1. Sie haben Zugang zu SGB III, Arbeitsförderung, das komplette Programm, Kindergeld, alles Mögliche. Das heißt, der Schlüssel, Daran kann man den Unterschied festmachen zu den anderen Geflüchteten. Der Schlüssel ist der Zugang. Solange wir keine humanitären Visa, solange wir keine humanitären rechtmäßigen Zugänge für Schutzsuchende aus aller Welt nach Deutschland haben und die Menschen letztlich ohne Visa nicht rechtmäßig nach Deutschland kommen müssen, um hier einen Schutzantrag zu stellen, solange wir diese Situation haben, werden wir die Erfahrungen aus der Ukraine nicht übertragen können auf die anderen Geflüchteten.
Ganz kurz, das heißt, vielleicht nochmal, um das ganz verständlich zu machen für die Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht nicht so viel mit der Thematik zu tun haben. Wenn jemand in einem Kriegsgebiet lebt und gerne flüchten muss, hat er keine Möglichkeit, einen Antrag zu stellen und aus humanitären Gründen hier nach Deutschland einzureisen? Ist das korrekt?
Das ist vollkommen korrekt. Das heißt, wir haben in Deutschland im europäischen Rechtsraum haben wir alles, was du dir vorstellen kannst. Die Genfer Flüchtlingskonvention, Grundgesetz, Verfassung, das ganze Programm, Europäische Menschenrechtskonvention. Wir haben aber keinen legalen Zugangsweg aus einem Konfliktgebiet, wie du sagst. Das heißt, es gab Versuche vor dem Europäischen Gerichtshof, vor der letzten Europawahl, vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, eine analoge Anwendung der Visavorschriften auf Kriegsflüchtlinge. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, nicht machbar, ist nicht vorgesehen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nach der Europawahl in Straßburg hat das Gleiche entschieden, hat gesagt, auch aus der Europäischen Menschenrechtskonvention kann man nicht analog gewissermaßen ableiten, dass es ein legales Zugangsrecht geben muss. Das heißt, die Menschen sind herzlich eingeladen, irgendwie hier anzukommen. Wenn sie einmal hier sind, dann können sie ihre Prüfung durchlaufen. Aber wie sie hier hinkommen, ist letztlich ihnen überlassen. Und das schafft praktisch den fundamentalen Unterschied, weswegen wir das nicht eins zu eins einfach vergleichen oder übertragen können. Oder umgekehrt, um deine Frage zu beantworten, es bedarf einer humanitären Revolution, nicht mehr und nicht weniger. Wir müssen unseren Blick auf Schutzsuchende global verändern und humanitäre Visa schaffen. Was im Koalitionsvertrag übrigens drinsteht von der Ampel vom letzten Jahr. Wir werden beobachten, was davon übrig bleibt. Aber das ist das Problem.
Ich verstehe, ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wir wahrscheinlich noch lange diskutieren können. Ich habe einen letzten Punkt, weil auch da merke ich, dass da ganz, ganz viel Aufklärungsbedarf, aber auch ganz viele Hilferufe sind in einer Thematik. Ich weiß, mit unseren 20, 25 Minuten hier heute Podcast werden wir nicht alle wichtigen Themen ansprechen können. Aber ich denke, dass mit dem nächsten Thema vor allem wir vielleicht den Menschen draußen auch helfen können. Das Thema Passbeschaffung für subsidiär Schutzberechtigte. Also das ist eine riesige Challenge. Wir haben mit Menschen gesprochen, die sagen einfach, ich möchte nicht, also wenn wir jetzt gerade über Syrer sprechen, ich möchte nicht in die Botschaft aus politischen Gründen, Angst. Der eine sagt, ich habe einfach kein Geld dafür, warum wird mir das jetzt zugemutet? Da sind wir bei dem ganzen Thema der unbestimmten Rechtsbegriffe. Es ist ein absolutes Chaos. Vielleicht kannst du irgendwie so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Ja, es ist eine grundsätzliche Entscheidung des Gesetzgebers in Deutschland zu sagen, nur die Flüchtlinge, die den höchsten Status als politische Flüchtlinge nach der Genfer Konvention, nach § 3 Asylgesetz bekommen im Asylverfahren, nur die erfüllen ihre Passpflicht mit diesem wunderschönen blauen Flüchtlingspass nach der Genfer Konvention, die müssen nicht zur Botschaft. Alle Flüchtlinge, die unterhalb dieses politischen Flüchtlingsstatus einen Status bekommen, die subsidiär Schutzberechtigten zum Beispiel, die unterliegen der Passpflicht. Das heißt, die bekommen einen Schutz in Deutschland, die dürfen bleiben, aber es wird ihnen zugemutet, zur Botschaft zu gehen und ihren Identitätsbeweis durch einen Pass vorzulegen. Und solange diese Entscheidung so im Gesetz verankert ist, bleibt es erstmal bei dieser Zumutung. Völlig klar, ich verstehe das vollkommen. Es gibt nach der Rechtsprechung einen Faktor oder eine Situation, die man unter Umständen vorbringen kann. Wenn man glaubhaft machen kann, dass durch die Angaben, die man selbst in der Passbeantragung bei der Botschaft so viele Angaben über die Familie machen muss, dass Familienangehörige im Ausland dadurch gefährdet sind oder im Herkunftsland gefährdet. Wenn also nach dem aktuellen Wohnort der Eltern gefragt wird, zum Beispiel solche Dinge, Namen und Wohnort der Eltern. Das ist ein Punkt, wo man sagt, ich erfülle meine Passpflicht nicht dadurch, dass ich meine Familie gefährde, jetzt durch meine Flucht nach Deutschland. Das muss man aber erstmal glaubhaft machen. Das ist im Zweifel auch gerichtlich überprüfbar. Was eben leider nicht geht, ist, dass man grundsätzlich sagt, ich finanziere doch nicht einen Krieg im Land XY mit meinen Passgebühren. Nicht? Ich bin doch nach Deutschland als Flüchtling gekommen, weil ich gegen dieses Regime bin. Ich zahle doch an diese Botschaft keine paar hundert Euro an Gebühren und das finanziere damit den Krieg, vor dem ich geflohen bin. Hm. Genau. Politische Argument ist nicht akzeptiert.
Verstehe ich. Was ist denn mit den Menschen, die einfach kein Geld haben? Das kostet ja auch unheimlich viel. Dann gibt es Menschen, die gehen vielleicht nicht arbeiten, kriegen noch Sozialleistungen und die haben weder das Geld für die Fahrtkosten noch für die Passbeschaffung an sich. Was ist mit denen? Fällt das unter zumutbar, nicht zumutbar? Was machen wir mit dem Aspekt?
Das Bundessozialgericht hat diese Fälle entschieden und hat entschieden, dass wenn die Menschen kein Geld haben, sie die Möglichkeit haben müssen, ein Darlehen bei den jeweiligen Sozialhilfeträger zu beantragen. Also entweder Jobcenter oder beim lokalen Sozialamt oder auch nach Asylbewerberleistungsgesetz, wenn sie noch im Duldungsstatus zum Beispiel sind. Das heißt also, das muss man erstmal ausschöpfen. Und erst wenn man über die Sozialbehörden keine Genehmigung für diese Gelder bekommen hat, erst dann kann man zum Ausländeramt gehen und kann sagen, sehen Sie, ich habe alles versucht, was möglich ist, was zumutbar ist. Ich habe den sozialgerichtlichen Rechtsweg ausgeschöpft. Das Verwaltungsgericht Aachen in Nordrhein-Westfalen sagt allen Ernstes, der sozialgerichtliche Rechtsweg muss ausgeschöpft sein, um klären zu lassen, ob das Geld vom Amt übernommen wird oder nicht. Und erst wenn alles ausgeschöpft ist, dann kann man zum Ausländeramt gehen und kann sagen, ich kann es schlichtweg nicht bezahlen und ich kriege auch keine Hilfe. Aber die Zumutung des Gesetzes besteht darin, dass die Menschen es erstmal versuchen müssen, Geld über die sozialen Behörden aufzutreiben.
Ich verstehe. Okay, jetzt haben wir ganz viel über die Pflichten derjenigen gesprochen, die sich um diese Passbeschaffung bemühen müssen. Und die Behörde kann sich einfach so hinstellen und sagen, macht mal, oder gibt es vielleicht auch irgendetwas, was die Behörde erstmal zu erfüllen hat?
Ja, das ist eine sehr positive Entwicklung und es hat auch Eingang gefunden in die aktuell neu in Kraft tretenden Regelungen zum Chancenaufenthaltsrecht. Es gab bereits, das war zu Beginn der Corona-Zeit, so 2020, gab es Rechtsprechung, auch wiederum in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf und in Aachen. Die haben Folgendes gesagt. Die haben gesagt, ja, der betroffene Migrant, der hat Pflichten zu erfüllen, das ist auch vollkommen richtig. Und wenn er sie nicht erfüllt, unentschuldigt, dann darf die Behörde bestimmte Sanktionen, bestimmte Strafmaßnahmen gegen diese Person verhängen. Aber nur dann, wenn die Behörde ihre eigenen Mitwirkungspflichten in diesem Spiel erfüllt. Und was sind denn eigene Mitwirkungspflichten? Eine Behörde ist verpflichtet, einem Betroffenen konkret zu sagen, was bei diesem Herkunftsland möglich ist an Passbeschaffungsmaßnahmen. Wie funktioniert Passbeschaffung bei Guinea oder bei Ghana? Wie funktioniert das? Die Ausländerbehörde muss das wissen, muss sich kundig machen und den Betroffenen sagen, das und das und das erwarten wir von Ihnen. Jetzt versuchen Sie das mal und dann kommen Sie mal wieder. Aber die Leute einfach nur wegschicken und sagen, versucht euer Glück und kommt nach 3 Monaten wieder, das funktioniert eben nicht. Und genau das steht jetzt in den Neuregelungen zum Chancenaufenthaltsrecht. Sowohl 104c als auch 25a, 25b Aufenthaltsgesetz, diese ganzen Regelungen, die überarbeitet worden sind, steht das jetzt im Bundesgesetz, dass eine Behörde die Verpflichtung hat, konkret zu sagen, was gemacht werden kann, was gemacht werden soll. Und das finde ich einen Fortschritt. Das schafft zwar nicht vollkommene Augenhöhe, aber es macht deutlich, dass eben es bei dieser Aufgabe der Identitätsklärung es 2 Seiten gibt, die Pflichten haben.
Alles klar, vielen Dank. Also zum Abschluss vielleicht eine ganz kurze Frage. Also es geht nur um deine Prognose, wie du das einschätzt. Wir diskutieren ja immer ganz, ganz viel darüber, ob das Fachkräftezuwanderungsgesetz wirklich so effektiv ist, ob es seine Aufgabe erfüllt oder nicht. Deine Prognose, wenn alles so bleibt, wie es ist und wir an diesem Fachkräftezuwanderungsgesetz trotzdem festhalten, löst sich das Problem, das wir haben, dadurch oder nicht? Also löst das Fachkräftezuwanderungsgesetz alleine unseren Fachkräftemangel?
Also das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist zum 1. März 2020 in Kraft getreten. Und das ist ein ziemlich unfairer Start. Das war nämlich genau der Monat, wo wir den ersten Lockdown hatten bei Corona, wo die gesamte Migration, die gesamte Mobilität global natürlich auf Stopp ging. Und die Zahlen, die Migrationszahlen in der Fachkräftemigration sind schlicht eine Katastrophe jetzt die letzten 2-3 Jahre. Das ist nicht nur dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz zuzuschreiben, aber natürlich ist es ein Faktor, den man betrachten muss. Ich glaube, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz vollkommen ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich glaube, dass die Regelungen zu hoch gegriffen sind, insbesondere was den Zugang zum Ausbildungsmarkt angeht. Das, was da verlangt wird an Zugang in eine Berufsausbildung, was man haben muss vor Antragstellung, ist jenseits dessen, was realistisch ist. Und vor dem ich wirklich nur warnen kann, ist die Vorstellung, man könne mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz praktisch das kompensieren, was man mit Strenge und Härte gegenüber Geflüchteten, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, praktisch ausgleichen. Das ist der strategische Fehler der alten Großen Koalition gewesen, die so viel Arbeitsverbote, Beschäftigungsverbotsregelungen neu geschaffen hat im Migrationspaket 2019 und Industrie und Handwerk gesagt hat, mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz können wir das locker wieder aufwiegen. Wir brauchen alles. Wir brauchen alles auf allen Ebenen. Wir brauchen 400.000 Nettozuwanderung pro Jahr. Und angesichts der Abwanderung aus Deutschland ist das echt eine Sache, die man erstmal stemmen muss. Das heißt, wir brauchen alles auf allen Ebenen. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz muss geöffnet werden. Die Voraussetzungen für den ersten Zugang müssen abgesenkt werden. Man kann viel Learning on the job. Man kann viel Dinge im laufenden Verfahren machen. Da muss mehr Offenheit her. Ich glaube, dass die Chancenkarte, dass es ein paar Schritte in die richtige Richtung jetzt gibt. Aber es ist eben nicht der goldene Knopf, auf dem man einfach nur drücken muss.
Vielen Dank. Und danke natürlich für die Korrektur. Es ist nicht das Fachkräftezuwanderungsgesetz, sondern das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir bleiben auf jeden Fall im Gespräch. Lieber Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, dass wir mit diesem Podcast ganz vielen Menschen da draußen helfen können. Ja, ich wünsche dir für deine Arbeit weiterhin alles, alles Gute. Bleib voller Power, wie immer, und herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
Ich danke dir ganz herzlich und auch dir weiter ganz viel Erfolg bei deiner tollen Arbeit. Dankeschön.
Vielen Dank. Danke.
Das war die dritte Folge des Podcasts Jalla Deutschland, wir müssen reden, mit Suat Lamrobal und Jens Diekmann. Das gleichnamige Buch könnt ihr in allen Buchhandlungen sowie auf dietz-verlag.de bestellen. Das Interview mit Jan Böhmermann zum Thema Ausländerbehörden und Aufenthaltsrecht gibt es bei YouTube und in der ZDF-Mediathek zum Nachschauen. Die nächste Folge senden wir nächsten Freitag. Abonniert gerne unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.